Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Robert Rothiffer. Musiker, Journalist, Radiomoderator mit Wahlheimat London steht da noch bei mir oder auch nicht mehr, das werden wir demnächst klären. Robert, danke für deine Zeit.
Ja, hallo. Danke ebenfalls.
Wenn du auf einer Party nach deinem Beruf gefragt wirst, was sagst du dann, Musiker oder Journalist, und hängt es davon ab, ob die Party in Wien ist, in Berlin oder in London?
Genau, sehr. Die Zusatzfrage ist ja eigentlich schon das, was ich geantwortet hätte.
Okay.
Ja, es hängt irgendwie davon ab, wo die Interessensgebiete liegen der Leute, mit denen man zu tun hat, oder? Aber ja, es gibt Partys, auf denen bin ich nur Musiker, auf anderen, auf denen bin ich nur Journalist oder noch welche, auf denen bin ich was Undefiniertes.
Mhm.
Ich weiß nicht, das hängt von der Party ab, genau wie du es gesagt hast.
Okay, in Wien werden sie schon eher denken, ich kenne deine Stimme, du bist doch der von FM4, oder?
Ja, das kommt aber auch drauf an. Ich meine, ich kenne verschiedene Leute in Wien. Die Wiener, ja, es gibt ja so viele verschiedene Wiener, Millionen.
Ja.
Nein, also grundsätzlich, was du eigentlich ansprichst, ist, dass man so ein Parallelleben führt. Und das war immer schon ein Problem, aber auch wieder keines. Ich meine, es gibt schwere Probleme im Leben, aber es ist natürlich schon wahr, dass das immer damit verbunden ist. Die Leute wissen noch nicht genau, was ist mir jetzt wirklich.
Mhm.
Und natürlich ist die Antwort alles zugleich. Und wenn man nicht Musik machen würde, würde man das nur schreiben, darüber nicht aushalten und umgekehrt irgendwie.
Ja.
Und dann kommt noch dazu, dass halt, das muss ich auch ehrlich sagen, dass alle die Felder, in denen ich tätig bin, sind immer die, die von der Gesellschaft für überflüssig befunden werden. Das heißt, dass mit dem Journalismus ist einfach das schwieriger geworden, weil es viel weniger Medien gibt, als es einmal gab.
Mhm.
Und mit der Musik Geld zu verdienen, ist auch wesentlich schwieriger geworden, noch dazu mit so einer Musik, die ich machen will. Ja, also insofern sind es dann auch weniger Berufsbezeichnungen als irgendwie Wunschbezeichnungen.
Ja, es ist tatsächlich auffällig jetzt, wo wir darüber reden, dass gar nicht so wenig FM4-Menschen Musiker und Musikerinnen sind, gerade in unserer Generation und auch in meinem Podcast-Archiv. Fritz Ostermeier, der ja zum Beispiel mit dem Scheitelgroß aufgefallen ist, Christian Fuchs und so weiter. Also da bist du gar nicht so ein
Einzelexemplar. Genau, das habe ich auch immer verteidigt, weil ich denke mal, Leute, die sich intensiv mit Musik beschäftigen, werden vielleicht irgendwann mal auf die Idee kommen, sie auch zu machen. Bei mir war es halt umgekehrt. Ich habe zuerst Musik gemacht und dann drüber geschrieben oder Sendungen gemacht. Aber im Endeffekt, was man als erstes macht, zählt nicht so. Es gibt viele Leute, die sich in allen möglichen Dingen gleichzeitig aufhalten. Und wie gesagt, also wenn man ein intensives Interesse daran hat, dann wird man irgendwann einmal dabei landen, es selbst zu machen.
Ich würde gerne mit deiner Familiengeschichte kurz beginnen, weil ich habe den Eindruck, dass das durchaus prägend war für dich. Deine Großmutter, Irma Schwager, war kommunistische Widerstandskämpferin, eine ungemein mutige und bis ins hohe Alter engagierte Frau. Du erinnerst an sie unter anderem auf der Platte Not Your Door. Sie wurde fast 100 Jahre alt. Wie erinnerst du dich an sie?
Naja, ich erinnere mich an natürlich alle meine Großeltern, aber mütterlicherseits an Irma, meine mütterliche Großmutter. Mütterlicherseits erinnere ich mich sehr intensiv, aber auch an ihren Mann, den Zalel, der auch Widerstandskämpfer war und den sie im Lager in Gurs in Frankreich kennengelernt hat, in der Internierung damals. Er ist aus dem Spanischen Bürgerkrieg gekommen, sie aus Belgien, und danach waren sie zusammen im Widerstand. Er ist halt schon 1984 gestorben, deswegen gibt es an ihn keine öffentliche Erinnerung, aber bei mir schon, und für mich gehören beide irgendwie zusammen. Aber sie hat halt ungleich länger gelebt als er und war auch nach dem Krieg mehr öffentlich politisch aktiv als er. Und unter anderem war sie jetzt ganz lang Präsidentin vom Bund Demokratischer Frauen und in der Friedensbewegung und so weiter. Und als solches erinnere ich mich eigentlich an sie. Sie war eine große Aktivistin und sie hat oft Reden gehalten zu wichtigen Dingen, mit denen ich fast immer übereingestimmt bin. Aber das, womit ich immer Probleme hatte, war, dass sie in diesen Reden nie Persönliches oder wenig Persönliches erzählt hat, weil sie, wie so viele Leute ihrer Generation, geglaubt hat, dass das nicht so niemand interessiert. Das war jedenfalls immer die Ausrede. Die Tatsache war, glaube ich, einfach, dass fast alle aus ihrer Familie umgebracht wurden, ist der Grund, warum sie nicht so viel darüber geredet hat. Und da sind sehr viele Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Und es gibt auch einen Film übrigens, der heißt Irma e Irma oder Irma und Irma, gibt es auf Französisch und auf Deutsch von Hannes Gellner, über sie, der hin und wieder gezeigt wird, im Votivkino ist ein paar Mal gezeigt worden. Da kommen diese Sachen teilweise zur Sprache, aber das ist auch so ein Work in Progress. In Wirklichkeit müsste man darüber was schreiben, in Wirklichkeit gäbe es da viel, viel, viel mehr dazu zu erzählen, weil das ist alles... Also diese Widerstandskämpferinnen-Geschichte ist natürlich auch eine Reduktion, das ist nur ein Teil von ihr. Aber ich erinnere mich mit großer Liebe an sie. Ja, das ist eigentlich die kurze Antwort.
Okay, ja, und du schreibst hoffentlich irgendwann ihre Biografie, wenn du mehr Zeit hast.
Ja, ich meine, das ist das Problem, gell? Alle schreiben immer...
Naja, aber ich finde es super, wenn man über die eigene Familie schreiben kann, muss ich sagen. Also das ist in den letzten Jahren, denke ich, auch sehr... sehr weit verbreitet. Kurz die Anschlussfrage. Beide eigentlich, dein Großvater und deine Großmutter, haben gegen Strömungen gekämpft, die heute in vielen Ländern im Aufschwung sind. Du hast schon gesagt, spanischer Bürgerkrieg, wir haben in Spanien die Vox, wir haben die deutsche AfD, wir haben die Identitären, wir haben Trump, den man da glaube ich auch dazu zählen kann, bis zu Rechtsradikalen in deiner zweiten Heimat Großbritannien. Mhm. Wie hätten denn die beiden auf diese Entwicklung reagiert? Was glaubst du?
Naja, ich meine, man kann es natürlich schwer sagen, weil der Grund, warum meine Großmutter in den Widerstand gekommen ist, ist, dass sie von Wien fliehen musste. Also gut, sie hat ein Visum bekommen nach Großbritannien, das sie aber nicht in Anspruch genommen hat, weil sie in Brüssel aus dem Zug gestiegen ist und dem Widerstand beigetreten ist. Das heißt, vielleicht ist das irgendwie ein bisschen ein Teil einer Antwort. Sie war natürlich dazu gezwungen, auch mein Großvater war viel in der Ersten Republik im Gefängnis. Wir sind ja noch nicht in der Situation, obwohl manche schon, wo man für seine Überzeugung ins Gefängnis kommt. Aber ich glaube, sie waren halt als Juden geboren und als solche hatten sie eigentlich gar nicht die Wahl, sich zu arrangieren in der NS-Zeit. Im Fall meines Großvaters war es so, dass er schon vorher zum Widerstand gehört hat. Ihre politische Überzeugung hat aber eben sehr viel, also dass sie Kommunisten waren, hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass sie sich den Ort gesucht haben, wo sie am effektivsten Widerstand leisten konnten. Und das haben sie dort gesehen. Also sind alles Sachen, die für uns jetzt auch eben interessant sind. Wie organisiert man sich eigentlich? Ne? Ich habe eigentlich, das Problem ist, wir sind jetzt irgendwie so Kinder der Individualisierung, aber ich glaube, was man sich von jener Generation mitnehmen kann, ist, dass für sie immer das Organisiertsein das Wichtigste war und das Zusammenhalten innerhalb so einer Organisation. Das hat natürlich auch Schattenseiten, weil wenn dann in der Organisation was falsch läuft, dann trägst du das mit. Aber andererseits, auf sich allein gestellt, bringt man nichts weiter im Widerstand. Das, glaube ich, stimmt schon.
Mhm. Ich habe nur mehr 1,5 politische Fragen versprochen.
Dann ja, ja, aber ich gerne. Es ist überhaupt kein Problem für mich. Popkultur und Politik sind ja eh
ja, eins. Ja, allerdings. Die Frage hat jetzt mehr mit dir zu tun. Du schreibst auf der Website von FM4 unter anderem auch über Gaza und den sehr unterschiedlichen Umgang damit in England und im deutschsprachigen Raum, also speziell was die Medien angeht. Du beziehst aber auch ganz klar Stellung. Du verurteilst die israelische Politik und du kritisierst die humanitäre Lage der PalästinenserInnen offen. Mhm. Wie froh bist du, dass auf der FM4-Website keine Kommentarfunktion mehr vorhanden ist und wie sehr bist du für deine Haltung in den eigenen Bubbles angefeindet worden?
Ja, also es ist recht interessant. Das ist eine gute Frage, weil ich habe auf sozialen Netzwerken Friends, die meine Friends sind, auch wenn ich sie persönlich oft nicht kenne, weil sie halt meine Sendungen hören oder meine Artikel über Musik früher. Ich habe in letzter Zeit weniger auf der FM4-Seite über Musik geschrieben, gelesen haben. Und die haben dann manchmal politisch andere Meinungen, beziehungsweise haben sich ja in den letzten Jahren auch Leute, mit denen man gedacht hat, dass man politisch einer Meinung ist, in andere Richtungen bewegt. Und ich finde das eigentlich sehr gut. Ich entfreunde, also ich lese zum Teil wirklich haarsträubende Sachen, vor allem, wenn ich das überhaupt gestehen darf, dass ich dieses Netzwerk noch besuche auf Facebook. Ja. Und ich lese da sehr haarsträubende Sachen, entfreunde die Leute aber eigentlich grundsätzlich nicht, weil ich glaube, dass das der beste mögliche Weg ist, eben nicht in die Bubble, in der Bubble diesen Realitätsverlust zu erleiden, weil man muss ja wissen, was andere Leute denken, die nicht so denken wie man selbst. Und in meinem Fall, weißt du, da hängt es ganz stark damit zusammen, ich hatte nicht gewusst, dass ich in diesem Thema mich äußern muss. Aber was du vorher angesprochen hast, die Familie hängt natürlich stark damit zusammen. Ich habe sogar auch Verwandte in Israel, ich habe auch Verwandte in den USA, mit denen ich aber nicht viel Kontakt habe. Aber es war klar, dass meine Großeltern sich ganz eindeutig dafür entschieden haben, nach Österreich zu kommen nach dem Krieg, auch wenn ihre Kernfamilien alle umgebracht worden waren, inklusive der Eltern, weil sie gefunden haben, der richtige Weg ist, ein antifaschistisches Österreich aufzubauen. Und ein bisschen mein größtes Problem ist, dass ich, wenn mit Geschichten wie den ihren Politik gemacht wird heutzutage, die darauf hinausläuft, alles, was Israel tut, zu verteidigen, was viele Leute tatsächlich machen, dann habe ich eine Schwierigkeit damit und dann bin ich plötzlich persönlich doch betroffen, mehr als ich gedacht habe. Und das ist einer der Gründe, aber das ist nur einer. Der andere Grund ist, dass ich halt sehe, wie Leute sich in eine Tunnelsicht vergraben. Und das, was du vorhin gesagt hast, ich meine, ich würde schon sagen, dass ich grundsätzlich ein Both-Sides-Mensch bin. Ja? Mhm. Also ich bin auch einer, der findet, dass es nicht schlecht tut, die Hamas zu verurteilen. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich weiß, dass manchen Leuten das so schwer über die Lippen kommt. Ich halte das für einen Fehler, wenn es ihnen schwer über die Lippen kommt. Ich verstehe das Argument, dass es absurd ist, wenn man auf wirklich eklatante humanitäre Missstände und hinweist, dass man das vorher mit einem Herunterbeten von Distanzierungen von anderen sozusagen beglaubigen muss. Aber das soll alles sein. Die Sache ist nur, ich sehe so viel Verständnislosigkeit gegenüber konkret existierendem menschlichen Leid und so viel Flüchten in einen Metadiskurs, wo es dann darum geht, wie verhalten wir uns zueinander und wir reden nur über uns selbst und nicht darüber, was dort passiert. Ich glaube, das ist eigentlich mehr oder weniger der Kern der Sachen, die ich auf FM4 geschrieben habe. Ist eigentlich, schauen wir doch bitte zuerst einmal auf das tatsächliche Entsetzen, bevor wir reden über unsere Wortpolizei bevor wir uns verlieren in unseren Distinktionswettbewerben. Und das ist, darin liegt nämlich, finde ich, eine grobe Missachtung dieser Menschenleben. Und
ja, vielleicht ganz auch, kurz, ich fand einfach den Ansatz von dir gut und wichtig, dass man mal darauf hinweist, dass Medien in unterschiedlichen Ländern das sehr unterschiedlich aufbereiten.
Total.
Ja. Das ist ja auch in Spanien meiner, ja, was ich, Zweit-, Dritt-Wahlheimat, was auch immer, ist es ja auch ganz anders. Da ist ja auch die politische Haltung ganz anders, wie wir wissen. Da wird ja auch sehr klar Stellung bezogen, gerade auch von einer sozialdemokratischen Linken zum Beispiel. Fand ich einfach auch wichtig und deswegen werde ich auch den Artikel in den Shownotes verlinken. Alle, die jetzt zuhören, lest mal die Analyse von Robert, was die Medien angeht, weil das ist auch schon mal ein spannender Punkt. Zu Gaza vielleicht noch ganz kurz. Wir haben zwei Podcasts in unserem Archiv, die da ein bisschen damit herum zu tun haben, die Schäder Kurz zuletzt, die auch sehr klar Stellung bezieht, die auch in der Region war. Ja, also man kann,
da glaube ich. Es ist tatsächlich, also, ja, weißt du, mir passieren immer wieder so Sachen, ich sehe die deutsche und die österreichische Medienrealität und ich sehe wirklich, wie wenig die Leute oft wahrnehmen oder auch wahrnehmen wollen, beziehungsweise wie auch bestimmte Teile der Wahrnehmung dann immer als Propaganda abgetan werden. Und das ist lustigerweise auch was, weißt du, was wir vorher gesprochen haben von den Kommunisten. Ich meine, mir ist als kritischer Verwandter von oder Ex-Verwandter von Kommunisten noch sehr gegenwärtig, wie auch da damals irgendwie einfach bestimmte, wenn du in einer Bewegung bist, wo du einfach nicht glauben willst oder glauben kannst, dass Leute von deiner Seite etwas tun, was so verabscheuenswürdig wäre oder sowas wie zum Beispiel die Verbrechen des Stalinismus, dann blendet man die halt lange aus und hat halt ganz lange Argumente und Bubbles hat es in dieser Art schon immer gegeben. Und ich sehe sehr ähnliche Prozesse hier in vor allem, nachdem ich den deutschsprachigen und österreichischen Teil beobachte, unter den Leuten, die ich auf Facebook sehe, sehe ich diese ähnlichen Prozesse, vor allem in der ganz dogmatisch israel-solidarischen Szene, wo das einfach nicht sein kann. Dieser letzte Reporter zum Beispiel mit der gezielten Tötung von Kindern, wo dann mir Leute dann drunter schreiben, das kann doch nicht sein, dass du das glaubst. Und da muss ich dann sagen, wenn ich eben mit der britischen Medienrealität lebe, dann höre ich dort Ärzte, die seit Jahren interviewt werden und davon erzählen, dass das passiert, dass und zwar nicht selten, dass Kinder mit Schusswunden im Kopf oder in der Brust eingeliefert werden, und zwar ganz viele. Und ich meine, Kriegsverbrechen werden begangen in Kriegen. Und das sich zu weigern, zu glauben, dass so etwas sein kann, weil das die IDF ist, ja, halte ich einfach für, ja, ich würde nie so weit gehen, weil das ist, wir sind alle nicht dabei, ja, und wenn es diese Zeugenaussagen gibt, es gibt für mich keinen Grund, an ihnen zu zweifeln. Ich hab Ärzte, die das miterlebt haben, live sprechen gehört. Ich habe keinen Grund zu glauben, dass die alle brainwashed Monster sind. Genauso wie ich nicht glaube, wenn du einen Fuß in Spanien hast, dass alle Spanier, wie ich auf österreichischen Facebook lese, rabiate Antisemiten sein. Das ist absolut absurd. Ja. Und wie du es selbst sagst, wenn man in einer Medienrealität ist, wo man ständig Evidenz sieht, die einfach zu erdrückend ist, um Grund von vorne, um nur erfunden zu sein, dann wäre es dann, ja, dann kann man sich dem nicht mehr verschließen. Und das habe ich einfach nur versucht zu kommunizieren, weil ich bin ja ein Korrespondent auch dieser Medienrealität, wenn ich aus Großbritannien berichte. Ne? Das so war auch beim Brexit schon so.
Ja. So, wir können da eh keinen eleganten Übergang bauen, sondern ich baue jetzt einfach weil wir müssen ja dann doch noch ein paar andere Themen streifen. Ja. Beginnen wir mal am Anfang der künstlerischen Karriere. Dein Vater war hochrangiger SPÖler, Finanzminister und ist super bekannt, zumindest in der Altersgruppe 45+. Hast du dann deswegen zu Rotiffer gegriffen?
Genau, natürlich.
Okay. Ja. Ein Rotiffer ist ein winziges Tierchen, das irgendwie fast überall leben kann. In der Antarktis, in Thermalquellen, im Moor, auf Bäumen. Sie können sich austrocknen lassen und überleben so einige Jahre. Sie wurden aber auch schon schockgefrostet gefunden. Sie hatten über 40.000 Jahre überstanden und vermehrten sich nach dem Auftauen. All das von Wikipedia. Wie kommt man auf so ein Idol?
Also ich kann dir das ganz praktisch so erzählen, wie es war. Also stell dir vor, ich bin 19 Jahre. Ja, ich spiele bei der Band The Losers. Nomen est Omen, wirst du sagen, aber war eigentlich eine gute Band in Wien, so aus der Mod-Szene. Und wir hatten uns gerade aufgelöst. Und es kommt ein Anruf von der Arena in Wien, die sagen, sag, willst du ein Benefiz spielen? Also wollt ihr ein Benefiz spielen gegen die Ostautobahn und so? Und damals, das war, und ich habe gesagt, ja, es tut mir leid, aber die Band hat sich aufgelöst, aber ich spiele allein auch. Daraufhin war kurz so eine Pause. Und wie soll man das ankündigen? Und habe ich gesagt, ja, wie ankündigen? Okay, ich sehe das Problem. Na, ich überlege mir was, ich überlege mir ein Pseudonym und der in einer Viertelstunde druckt man die Flyer. Und damit war erstens klar, dass ich nicht der Erste war, den er angerufen hat. Und zweitens war klar, dass ich jetzt in einer Viertelstunde ein Pseudonym gebraucht habe. Und habe ich gesagt, ja, okay, dann ruf mir in einer Viertelstunde noch einmal an. Und bin zum Englischwörterbuch gegangen und habe gesucht. Ich habe mir das selbst irgendwie, ich habe meine Jazz-Zigarette angezündet und gedacht, jetzt musst du was finden, das so klingt wie ein Name, aber nicht einfach ein gestohlener Name ist. Und habe mal bei den Alliterationen begonnen und habe mir gedacht, wenn wir schon bei den Alliterationen sind, dann schauen wir gleich bei den Doppelten und habe einfach roh durchgeschaut und bin auf dieses Wort gekommen, das tatsächlich aussieht wie ein Name und das, soweit ich wusste, keiner kennt. Und tatsächlich ist es mir nur einmal in meiner langen journalistischen Laufbahn passiert, dass jemand das erkannt hat. Das war ein Limnologe, den ich für die Alte interviewt habe. Er hat gesagt, ja, sie heißen genau wie mein Lieblingstierchen. Aber ansonsten, ja, so war das. Also es war echt eine spontane Entscheidung und ich habe es nicht bereut. Ich finde, ich hätte es echt schlimmer erwischen können.
Nein, es ist großartig. Das ist ein Weltklasse-Tier, muss man sagen. Also das muss man mal schaffen. Ja, 40.000 Jahre überleben. Davon träumt Elon Musk, muss man ehrlich sagen. Ne? Schock gefrieren, genau. 40.000 Jahre überleben und dann sich wieder vermehren. Wird ihm, glaube ich, schwer gelingen. Ja, vor 30 Jahren erschien dann deine erste Platte, wenn ich richtig recherchiert habe. The Fun is Wahnsinn. Now Over. Ja, tut mir leid.
Naja.
30 Jahre.
Ja, das ist. Und da gab es davor schon die Electric Eagles.
Ja.
Also die, ja.
Aber
die
ich glaube, als Rotifer war
als
das.
Robert,
die erste.
Als Robert Rotifer sogar, ja.
Ja, das ist ja das nächste Problem, dass die zwei, der Rotifer und der Robert Rotifer, immer abwechselnd auftauchen, so auf Spotify zum Beispiel, und dann weiß man, denkt man, wieso fehlt die Platte? Na, die ist beim anderen. Aber meine Frage zielt darauf hin: The Fun is Now Over. Dann gehst du nach England und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du deine Zelte dort wieder abgebrochen. Und daher meine Frage, ist der Fun over in UK? Aha. Oder ist das eine rein persönliche Entscheidung, die uns nichts angeht? Oder hat dir wirklich Brexit, Farage, London, was auch immer so zugesetzt, dass du jetzt offensichtlich nach Berlin gegangen bist oder wie auch immer?
Ja. Ja, na, es ist beides. Also es waren ganz konkret persönliche Gründe, aber es stimmt, dass ich die Lust, den Fun verloren habe an Großbritannien mit Brexit. Ich habe mich auch zu Tode geschrieben rund um das Thema. Ich habe am Anfang war das irgendwie so eine politische Katastrophe, aber ein journalistischer Boom, ein kleiner. Es gab irgendwie, ich habe da viel darüber geschrieben in allen möglichen Medien. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, so den Leuten in Österreich und Deutschland geht das Thema jetzt eigentlich schon auf die Nerven. Und da habe ich mir gedacht, ja, mir ja eh auch. Aber die Auswirkungen, das hat eben so lange gedauert, bis man die Auswirkungen so richtig gespürt hat. Und man spürt sie noch immer. Aber dann ist eben was Persönliches passiert in meinem Leben, das mich nach Berlin gezogen hat. Aber ich bin trotzdem, während sich diese persönlichen Dinge klären, immer noch mit einem Fuß auch, also im Moment ist dieser Fuß sehr lose in Großbritannien, weil ich da jetzt irgendwie von Lebensumständen her, ist das sehr, wie soll man sagen, prekär in Großbritannien. Mhm. Aber das kann sich vielleicht oder wird sich hoffentlich wieder ändern und dann werde ich wieder irgendwie dort auch eine fixe Adresse haben. Aber momentan habe ich diese fixe Adresse hinter mir gelassen und gegen einen in Berlin getauscht. Aber grundsätzlich sehe ich mich weder da noch dort. Also ich habe mich schon lange nicht mehr in Großbritannien so richtig zu Hause gefühlt, aber auch nicht als Österreicher. Und das mit dem, mit Berlin, da bin ich persönlich zu Hause. Aber würde ich sagen, ich würde mich jetzt nicht als Berliner bezeichnen.
Ja, das geht, nicht, da so schnell komme. Geht das noch nicht, aber das ja, kann ja noch werden. Ich glaube, Nick Cave ist auch nie wirklich zum Berliner geworden. aber das ist ja durchaus ein Reiz. Ich muss jetzt was auf Englisch zitieren und du entschuldigst mein Austrian School English. I don't understand how, with English as a second language, Robert Rotifer writes better lyrics than most English songwriters, including myself, hat Reckless Eric über dich gesagt.
Okay.
Was mich zur Frage bringt, woher eigentlich diese große Liebe zum Englischen, zur Sprache und zur Popkultur im Allgemeinen?
Ja, Liebe zur Popkultur kam bei mir ein bisschen auch als kleine Rebellionsgeste, weil Meine Eltern waren, wie du eh schon gesagt hast, sehr politische Tiere immer. Und insofern war auch die Musik, die man bei uns zu Hause gehört hat, waren dann so Sachen wie
Janis Joplin.
Wolf Biermann. Okay. Na, eigentlich nicht. Na, okay. Nicht. Na, Wolf Biermann, Pete Seeger, wenn es gut gekommen ist, Bob Dylan, aber eben die Lieder des Spanischen Bürgerkriegs, die Lieder der Pariser Kommunen, vielleicht ein bisschen Schmetterlinge. Mhm. Und alles okay Sachen. Alles interessante Sachen. Oder Intilimani oder so. Alles interessante Sachen, aber wir hatten das blaue und das rote Beatles Doppelalbum. Und das war in meiner Kindheit, war das mein Zufluchtsort, diese zwei. Wenn du dich erinnerst, das sind die zwei Greatest Hits Alben irgendwie gewesen, die zwei Compilations. Die rote ist die frühe und die blaue ist die zweite Hälfte der Karriere. Und da wurde ich halt zum großen, mit meiner Schwester zusammen, zum großen Beatles-Fan. Und wir haben uns an den ganzen Katalog gearbeitet, also als Kinder. Das heißt, eigentlich die Basis, und dann bin ich wirklich, ich habe mich so, 1982 habe ich meinen ersten England-Aufenthalt gemacht, bei einer Gastfamilie in Canvey Island damals. Und das war auch wieder der erste Urlaub, wo du allein ohne Eltern unterwegs bist, ist natürlich prägend. Und dann gab es noch den zweiten 1984, auch irgendwo in der Umgebung von London, so in Richtung Croydon oder was. Und dadurch war das für mich so ein Sehnsuchtsort. Aber eben alles war immer mit Popkultur verbunden. Ich habe über die Texte zuerst, weißt du, ich bin ja wirklich so klassisch das durchgegangen. Ich habe mir mit jedem Geburtstag, jeden Weihnachten irgendwie neue Platten gewünscht, bis ich sie dann selber kaufen konnte. Und dann zuerst den Beatles-Katalog und dann kamen The Clash und The Who und The Jam und so Zeug. Also das war, ich habe so, als hätte ich mir so irgendwie so die anglophile Bibel irgendwie erlesen. Ja. Und dann kam ich eben in diese 60s-Szene hinein, wo es immer ausgefallener wurde. Und ich habe wirklich meine Teenage-Jahre in einem anglo-französischen, weil ich war auch ein großer Truffaut-Filme-Schauer, in einer anglo-französischen 60s-Parallelwelt verbracht und habe dann irgendwie nach und nach die Gegenwart auch zugelassen. Aber das war irgendwie ein schmerzlicher Prozess, weil ich bin eigentlich mit so halb geschlossenen Augen am Donaukanal gegangen, habe mir vorgestellt, das ist die Seine und ich bin jetzt im Truffaut-Film oder so. Oder, weißt du, ich meine, ich war da wirklich sehr fanatisch unterwegs und das war Eskapismus. Aber ja, ist das schon genug der Erklärung?
Ja, ja, wir müssen ja weiterkommen.
Ist schon zu viel der Erklärung.
Wir kommen zu einem Album, das ja sehr unique ist, aber eben nicht unique, sondern einzigartig. 2017, das erste und wenn ich richtig recherchiert habe, bis jetzt auch letzte deutschsprachige Album, falls ich mich nicht vertan habe.
Ah.
Why That?
Das Über-uns-Album. Also du hast vorher diese Sache mit dem B erwähnt, den Brexit. Und die hat mich damals schon sehr unglücklich gemacht. Und einer meiner besten Freunde ist der Ernst Molden. Mhm. Und der hat damals, als ich mich in meinem Unglück gesuhlt habe, zu mir gesagt, ich wünsche mir jetzt von dir für mein neu gegründetes Label eine Platte auf Deutsch. Und zwar ohne irgendwas anderes, nur du und die Gitarre. Und das habe ich gemacht. Und das ist eben dieses Album geworden über uns. Es war wirklich eine Auftragsarbeit. Und ich habe es dann danach nicht weitergebracht, dass ich dann noch weiter in dem Format gearbeitet habe, weil es doch zu weit war von der Welt, die mich umgeben hat. Aber jetzt, wo ich gar nicht mehr so viel, also im Moment nicht so viel Zeit in England verbringe, reizt mich das schon wieder. Also es könnte sein, dass auf über uns zu seinem 10-jährigen Jubiläum, das dann nächstes Jahr wäre, irgendwann ein unter uns folgt. Das kann schon passieren.
Naja, ich habe mir auch gedacht, deine neue Platte, zu der wir jetzt einmal kommen sollten, die klingt so was von Englisch, wie es für mich kaum steigerbar ist. Und deswegen bin ich eh schon gespannt auf die Platte, die dann in Berlin entsteht. Wer weiß, wie die dann klingt. Ja, also mal zu Radical Friendship Theory, die neue Platte, die jetzt, würde ich mal sagen, eine Rotifa-Platte ist, aber auch mehr. Der Titel geht auf eine Seminararbeit deiner Tochter zurück. Magst du kurz erzählen von dem ganzen Entstehungsprozess, von dem Titel der Seminararbeit bis zur fertigen Platte?
Ich versuche es kurz zu fassen. Also ich muss eigentlich Trotzdem noch einmal weiter zurückrudern. Kannst du dich erinnern an die deutsche Band Friedrich Sunlight? Friedrich Sunlight?
Ja, natürlich. Ich habe ja auch recherchiert. Ja? So ist es ja nicht.
Ja, ja.
Du also wirst jetzt eine gleich Sunshine auf Kenji kommen, denke ich mal.
Genau. Sunshine Band, Pop Band erster Güte. Ich war ein großer Fan von denen. Und dann ist Kenji, ihr Sänger, ein japanisch-amerikanischer, schöner Mann mit einer glockenklaren, großartigen Stimme nach Glasgow gezogen mit seinem Mann. Und ich habe mir gedacht, wenn der in Glasgow ankommt, dann wird der die großartigsten Platten mit den wunderbarsten Bands machen. Alle werden sich um ihn reißen. Und dann nach Jahren hat er zwar so ein Festival organisiert, Glasgow's Pop, aber keine Platten gemacht. Und ich habe seinen Mann gefragt, warum singt Kenji eigentlich in keinen Bands? Und er hat irgendwie gesagt, er ist zu scheu. Und daraufhin habe ich Kenji angerufen und gesagt, Kenji, du musst singen und ich bringe dich jetzt dazu. Und Kenji hat gesagt, okay, du schreibst die Songs, ich singe sie. Gut. Das war dann unser, das war dann einmal das Konzept. Und als dann Kenji wieder den Glauben an seine eigene Großartigkeit verloren hat, habe ich mir Leute dazu geholt, von denen ich gewusst habe, er schätzt sie. Und wenn jetzt Ian Button dabei ist und wenn John Howard dabei ist und wenn Helen McCookery Book dabei ist und dann, wenn ich ihm noch The Zoo vorspiele und er die auch gut findet und ich sage, die machen alle mit, dann kann er nicht mehr Nein sagen und genauso ist es auch passiert. Und das ist mal das eine zur Entstehung. Das andere ist, dass tatsächlich meine Tochter an der LSI studiert hat, Social Policy, und da hat sie sich für ihre Arbeit das Thema gesucht, wie organisiert sich eigentlich die Arbeit unter MusikerInnen, ja, und hat viele meiner MusikerInnen, Freunde, Freundinnen interviewt dafür und hat irgendwie gefragt, ja, und solche Sachen, so wie, ja, wie zahlt ihr einander gegenseitig oder zahlt ihr einander überhaupt? Und es hat sich halt herausgestellt, was wir ja eh wissen, dass wir Arbeit untereinander tauschen, dass wir einander unterstützen und dass es so ein solidarisches, so ungeschriebene Regeln gibt, wenn, und du schon merkst, wenn jemand sich nicht dran hält, zum Beispiel nie was zurückgibt, dann fragt man, dann spielt man das nächste Mal auch nicht mit bei dem oder so. Ne? Das heißt, also sie hat das irgendwie mitgekriegt, ich spiele 1000 Bands und die Leute spielen dann auf meiner Platte dafür, so auf der letzten Platte zum Beispiel, auf der Holding Hands in Petropolis, waren lauter Leute oben, in deren Bands ich auch gespielt habe. Und dann hat sie ihm gesagt, sie hat mit ihrem Lektor darüber geredet und der hat gemeint, es gäbe da so ein ähnliches Modell unter den indischen Bauarbeitern und das entspreche dem Modell der Radical Friendship Theory. Und mir hat das so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, erstens stimmt's, zweitens klingt's gut und drittens haben Kenji und ich schon so lange nach einem Namen für das Projekt gesucht und da war er plötzlich. Ja, so ist es.
Ja, wunderbar. Es ist eine wirklich großartige Platte. Das sage ich nicht nur dir, das sage ich allen, seit ich sie gehört habe. Und sie läuft da hier wirklich auf Dauer-Rotation. Vielleicht, super. Also für meinen Geschmack, das Beste, was Rotifer bisher gemacht hat, ob du das jetzt gern hörst oder auch nicht.
Ich höre das gern. Weißt du, mein Dings war ja auch, umgeb dich einmal mit Leuten, die so richtig singen können. Also ich meine...
Naja, es sind, meine natürlich, Stimme. Es sind natürlich super Stimmen drauf, ja. Aber es ist halt generell schon eine wirklich runde und ich glaube halt eben eigentlich sehr britische Platte. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, wie aufwendig war das in der Produktion? Gemeinsam gespielt werdet ihr ja eigentlich kaum haben, oder doch?
Genau, also es war wirklich so, dass ich bei mir zu Hause, ich meine, ich bin ein ziemlich guter Arbeiter mit einfachen Voraussetzungen, aber guten Instrumenten. Also ich habe wirklich so Gitarre, Bass und grundsätzliche Keyboards und Demo-Stimmen bei mir aufgenommen, manchmal mit Clicktrack, manchmal auch ohne. Und dann bin ich mit Ian Button, der wirklich ein fantastischer Schlagzeuger ist, spielt bei 100.000 Bands, mein Lieblingsschlagzeuger, in die Sunday School von Rob Percy und Amelia Fletcher gegangen. Das ist so ein Arthouse, ein kleineres, das sie haben neben ihrem Haus, wo eines von ihren Schlagzeugen steht, und habe in einem Nachmittag mit ihm alle Schlagzeugtracks für die ganze Platte aufgenommen, zu den Dingen, die ich schon aufgenommen hatte. Und über die haben dann die Leute mir ihre Vocals geschickt und da haben wir uns dann Sachen ausgesucht, der Ian und ich, wo wir gefunden haben, das wollen wir nicht und so. Ja? Also kuratiert, sagt man heutzutage dazu. Ne? Und Ian hatte auch noch ein paar Keyboard-Ideen. John Howard hat das eine oder andere Klavier noch auch gespielt. Und so hat sich das irgendwie ergeben. Aber eigentlich, es ist ein wirklich opulentes Album geworden, das finde ich auch. Aber eigentlich ist es an meinem Schreibtisch entstanden hauptsächlich. Und das ist es ja mit dieser Technologie heutzutage. Es ist alles möglich. Also du kannst dir so gut aufnehmen. Ja, eigentlich im Grunde kommt das Album aus dem Laptop. Es hat nie ein Studio gesehen, das ganze Album. Und ich glaube, das hört man ihm nicht an.
Nein, Wohnzimmer Productions nennen sich ja auch das eine oder andere Label. Die Tour wird auch spannend. Du spielst in verschiedenen Städten mit verschiedenen MusikerInnen. Die
geht gar nicht anders.
Ja, ja. Wie mischst du das da? Das wird ja atemberaubend.
Ich habe jetzt ein bisschen schon Federn vor Wien, weil wir machen jetzt eben, also wenn du das sendest, wird das schon gewesen sein, aber wir machen am 30. Juli ja einen Gig im Theater am Spittelberg, wo Ian Button kommen wird, aber ansonsten wird Marilis Jaksch-Maja wird singen, The Zoo, also Leo Schlager und Beauchamp Geisler, falls du sie kennst, ein wunderbares Duo. Mhm. Und Stutzi wird aus Salzburg kommen. Und dann habe ich noch einen Gast, den ich nicht verraten kann noch. Aber was jetzt absurd ist, weil bis du das sendest, haben die Leute das schon gehört. Tobi und Resi von Laundromat Chicks kommen auch. Und die haben alle jeweils einen Song zugeteilt bekommen, wo sie dann sozusagen die Parts der Leute, die das sonst singen. Ian singt seine eigenen Parts und der Sue singt ihre eigenen Parts, ist klar. Aber das wird jetzt dann alles am Tag davor in einem Proberaum ausprobiert, in einer ganz intensiven Session und muss hinhauen. Aber sonst irgendwie musikalisch muss ich das dann mehr oder weniger, ich meine, Martha Beauchamp ist eine super Bassistin und Ian wird Schlagzeug spielen, aber sonst die Gitarre, das werde ich halt schupfen. Aber man kann diese Songs, das weiß ich ja daraus, wie ich sie geschrieben habe, alle auf ein kleines akustisches Gerüst reduzieren und dann sind die Stimmen die Hauptsache. Und so, glaube ich, komme ich da durch. Und so werden wir das in London machen, so werden wir das in Hamburg machen, nehme an auch in Berlin, plane Paris. Und das Schöne ist, die Radical Friendship Theory geht da noch ein Stück weiter, weil dort habe ich ja überall Freunde, Freundinnen, die Musik machen in allen diesen Städten. Und denen die Platte gefällt und denen sage ich dann, okay, dir gefällt die Platte, welchen Song willst du singen? Und dann hat diese ganze Radical Friendship Theory noch eine Dimension dazu gekriegt in ihrer Praxis.
Rotifa-Covered-Rotifa quasi.
Genau.
Vom Start weg schon.
Ja.
Ganz ehrlich, hört deine Tochter FM4? Ja, ich lasse die Frage mal im Raum stehen.
Meine Tochter ist schon 23.
Ja, das wäre das ideale Alter.
Ja, also sie lebt in Großbritannien und ich glaube nicht, dass sie viel FM4, was ich weiß, ist, dass sie hin und wieder, das klingt jetzt blöd, aber hin und wieder hört sie meine Sendungen.
Ja, sehr schön.
Auch mein Sohn. Ja.
Ich zwinge meine Familie zwischendurch auch, meine Podcasts zu hören, aber es funktioniert unterschiedlich gut. Warum ich gefragt habe, also heute hat mich FM4 ja gestreichelt in der Früh, weil sie haben die Smashing Pumpkins gespielt und dann Wild and Femme, was ja wirklich sensationell ist für unsere Generation. Aber hast du den zweifellos hörbaren Stimmungswechsel in Richtung Mainstream mitgemacht oder knatscht da dann schon auch ein bisschen in der Beziehung? Weil FM4 hört sich schon anders an als vor 2-3 Jahren, hätte ich mal gesagt.
Ja, also ich habe immer das große Privileg, dass mir in meiner Sendung absolut niemand dreinredet. Niemand irgendwie. Und das ist ein unglaubliches Privileg. Und ich glaube, es ist verbunden auch mit einer gewissen Gegenseitigkeit. Also es gab einmal eine Zeit in den Nullerjahren, wo ich versucht habe, mich in die Richtungsdebatten einzumengen aus der Ferne. Und das ist total gescheitert. Und deswegen halte ich mich von diesen Richtungsdebatten fern. Es ist aber, das eine möchte ich schon sagen, wahnsinnig schwer, glaube ich, in den 2020ern. Es ist nicht mehr die Musiklandschaft, wie wir sie kannten, wo es irgendwie so ein Indie- und Mainstream-Dichotomie, so eine Dichotomie gibt. Die ist einfach, die Leute hören nicht mehr so Musik, die jungen Leute. Und das andere ist, Radio für junge Leute ist überhaupt eine ganz schwierige Aufgabe. Ich beneide niemand, der sich dazu ein Konzept einfallen lassen muss, weil, wie wir wissen, junge Leute halt streamen und...
Ja, und vor allem hören sie nur einzelne Songs und basteln sich Playlists und hören keine Alben mehr. Ne? Das wird sich jetzt aber ändern, liebe Leute, weil wenn ihr ein bisschen was über Popkultur lernen wollt, dann bietet sich das Rotifer-Album hervorragend an, wobei ich nicht weiß, wie jung die Zielgruppe vom Haubendacher tatsächlich ist, wenn ich nicht meine Kinder zwinge. Was ich mich in der Vorbereitung gefragt habe, da kommen wir dann wieder ein bisschen zum Anfang des Gesprächs. Hilft das oder schadet das vielleicht sogar, wenn man Musikjournalist und Musiker ist? Also spielt FM4 dich tendenziell öfter? Boykottieren dich dann quasi andere Medien eher, weil sie irgendwie sagen, das ist der von FM4? Oder funktioniert das ganze Spiel so eh überhaupt nicht?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also die Musik, die ich jetzt mache, ist, glaube ich, nicht die im Tagesprogramm von FM4 so grundsätzlich läuft oder so. Ne? Ich meine, ich bin auf, es gibt eine bestimmte Sendung Gideon Co. auf Six Music, wo ich immer gern gespielt werde. Und sonst, was ich so von den AKM-Abrechnungen her sehe, glaube ich, komme ich nicht mehr wahnsinnig oft vor. Aber wenn dann, glaube ich, in so, wenn sie halt Österreicher spielen oder so. Ne? Ich meine, ich habe auch immer wieder so Spielräume von Ö1 und so, hat immer wieder was zu meinen Alben gemacht. Das will ich überhaupt, das ist wirklich großartig. Aber
ist dein Markt generell eher ein englischer? Also verkaufst du auch mehr Platten dort? Oder?
Mittlerweile ist es ungefähr gleich. Mhm. Aber ich meine, sagen wir ehrlich, es ist ein ganz bescheidener Markt. Aber es ist ein Markt von Leuten, die wirklich bewusst und genau hören. Man muss ja auch dazu sagen, die Leute, die die Platten kaufen und hören, die tauchen ja dann in den Streaming-Statistiken nicht auf. Und das ist irgendwie, mir gefällt das irgendwie ganz gut, dass es irgendwie Menschen gibt, die einem dann sagen, sie hören das dauernd und die Statistik merkt es gar nicht. aber grundsätzlich habe ich eine andere Rezeption und ich habe auch ein anderes Gefühl, wenn ich singe. Also das, was du vorhin verlesen hast vom Reckless Eric, wenn ich in England singe, in meinen Songs sind Sachen drin, Zeilen, wo ich eine direkte Response kriege, wenn ich die in London singe oder irgendwo in Hastings oder in Canterbury oder sowas, dann hören die Leute, oder Rochester, dann hören die Leute eine Zeile und lachen, ja. Mhm. Und das passiert mir halt in Österreich mit englischsprachigem Zeug nicht. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dann eine deutschsprachige Platte gemacht habe und warum ich vielleicht wieder eine machen werde. Die Sache ist halt, die Leute steigen auf das Englischsprachige auch ein hier, aber aufs Deutschsprachige in England gar nicht.
Ja, das ist klar. Ja. Also wenn, dann hören sie schreckliche Sachen wie Rammstein. Ja, wirklich. Ich kenne junge Engländer, die Rammstein hören.
Ja.
Und denen muss dann erst einmal erklären, dass das nicht cool ist, auch wenn es bei Lynch gelaufen ist. Trotzdem nicht cool ist. Lieber Robert, wir kommen dann schon langsam ins Finale der Veranstaltung. Mhm. Eine Frage habe ich noch, bevor wir zur allerletzten Rubrik kommen. Nämlich, kann das sein, dass du in einer Weltstadt des Fußballs gelebt hast und dir der Sport ziemlich schnuppe ist? Mhm. Oder doch Crystal Palace?
Nein, mir ist der Sport gar nicht schnuppe. Ich habe sogar vor Ewigkeiten auf der FM4-Website, auf der ich ja wirklich jetzt mittlerweile seit über 26 Jahren schreibe, eine Serie gemacht über die Londoner Fußballclubs damals. Das ist jetzt sicher 20 Jahre her. Und irgendwann ist es aber so obszön geworden. Es hat so begonnen mit Abramowitsch und Chelsea. Und wenn ich jetzt, also ganz ehrlich, ich wäre, wenn dann Arsenal-Fan gewesen, weil das der Club in der Gegend war, wo ich gewohnt habe in London. Aber wenn Arsenal Fly
Emirates-T-Shirt herumrennt, ja.
Richtig. Und ich anschaue, dass da tatsächlich eine Verknüpfung mit dem Sudan besteht, ja, mit den Gemetzeln im Sudan. Und dann, wenn sie dann dazu auch noch Visit Rwanda auf den Ärmeln haben, da hört sich irgendwann der Spaß auf. Ja? Und eigentlich ist, wenn du dich dann erkundigst, also zum Beispiel der Louis-Philippe, mit dem ich viele Platten gemacht habe, der ist ein Fußballreporter als Philippe Auclair. Und der ist eigentlich ein Aufdecker. Da gibt es eine ein Medium, das heißt Josimar, und die machen halt viel so Aufdecker-Stories über Korruption im Fußball. Und wenn man dem zuhört, dann will man mit dem wirklich allen nichts zu tun haben. Es ist mir eher ein Wunder, es wundert mich eher, dass er das aushält, darüber noch zu schreiben. Aber es ist einfach ein hässliches Business geworden. Und diese WM jetzt, die da jetzt gewesen sein wird, wenn das auf Sendung geht, die habe ich komplett boykottiert. Nicht, weil mir der Sport wurscht ist, sondern weil ich das einfach, diese Korruption, das ist mir einfach zu viel.
Verdirbt mir den Spaß. Ich habe es bis zum zweiten Spieltag geschafft, den Boykott aufrechtzuerhalten. Dann war es leider vorbei. So, letzte Rubrik.
War's gut?
Ja, es waren gute Spiele dabei. Heute spielt Spanien gegen Frankreich und ich fürchte, Frankreich wird gewinnen, weil Frankreich das beste Team hat. Und ganz ehrlich, ich hoffe ausnahmsweise, dass England Argentinien schlägt. Ich liebe Argentinien, aber die Mannschaft kann ich einfach nicht im Finale sehen. Mhm. Aber wie auch immer. Wir kommen zur letzten Rubrik in aller Kürze. Das heißt, relativ kurze Fragen von mir und sehr kurze Antworten von dir,
das
bitte.
Das fällt mir schwer.
Ja, wir werden es probieren. Okay. Ich frage nicht nach deiner Lieblingsband, aber was empfiehlt der große England-Kenner Rotifer hier und heute, was bei uns noch nicht im Radio läuft?
Wahnsinnig schwer.
Was fällt dir als erstes ein, was ich noch nicht kenne?
Als erstes fallen mir natürlich Bands von Freunden ein. Railcard. Ja. Eine Band alter Menschen, deswegen heißt sie Railcard, weil sie alle schon, weißt du, wenn du ein bestimmtes Alter überschreitest, kriegst du irgendwie die Discount-Karte. Und die haben sie alle. Und darüber haben sie sich gefunden. Ja, das ist die Rachel Love, glaube ich, heißt sie, die früher bei Dolly Mixer war. Mein Gott, ist das jetzt peinlich. Und mein Freund Ian und der Peter Momchilov, der sonst bei den Would Be Goods ist. Ja, genau, und die sind gemeinsam Railcard und haben jetzt ein wunderbares neues Album, das sie rausbringen werden auf dem Scapwax-Label.
Früher hat man immer gesagt Stones oder Beatles. Ich frage aber auf Österreich Wander oder Bilderbuch.
Ah, das ist schwierig.
Boah, da hätte ich jetzt sofort gedacht, dass ich weiß, was du sagst.
Dass ich Bilderbuch sage.
Ja, natürlich.
Weil ich bei Oasis oder Blur bin.
Ja,
müsste ich bei Wander Bilderbuch sein. Genau, mehr Glamour. Ja, total.
Okay.
Total. Ich meine, weißt du, der einzige Grund, warum ich das jetzt schwierig finde, und ich gebe dir jetzt eine ganz ehrliche Antwort, ist, dass ich nicht wirklich genug über sie weiß, um das richtig sagen zu können. Aber es gab dieses Bilderbuchalbum, wo sie ein bisschen wie Franz Ferdinand geklungen haben, ganz früher. Und da wollten wir sie, und dann ist es nicht geworden, wir wollten sie fürs Popfest buchen und dann hat irgendwie gesagt, nicht schon wieder getan, Band und so. Und das haben wir dann, Piemont oder so hat das geheißen.
Mhm.
Das hat mir damals wirklich gut gefallen, okay. Dieses Bilderbuchalbum. Das ist sehr lang her.
Pro oder Contra Podcasts?
Natürlich pro. Ich finde, ja, ich bin ja ein leidenschaftlicher Radiomensch. Und ich verrate irgendwie, das ist kein Geheimnis, wenn ich sage, Podcasts sind eigentlich Radio.
Mhm.
Und damit bin ich pro Podcast.
Okay. Letzte Frage wie immer, rot oder schwarz? Und es ist nicht politisch gemeint.
Auch wenn es nicht politisch gemeint ist, rot.
Okay, sehr gut. Das war richtig, Robert. Und wenn man rote verheißt, ist es irgendwie auch logisch. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich sage danke an alle, die zugehört haben. Danke an das Pod für die Produktion. Sorry an den Alex, der Arsenal-Fan ist, aber ich habe es ihm eh schon öfter gesagt. Das mit den Emirates da oben geht leider nicht. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bleibt uns gewogen.
Ja, dir auch. Danke.
War das nicht fein? Das war der Haubentaucher-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Werk doch bitte positiv und teilt es auf dem Kanal eurer Wahl. Ewige Dankbarkeit ist euch gewiss.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.